Echt BRK. Stimmen aus 63486. Hier ist der Thorsten.
Und hier ist die Sandra. Schön, dass ihr uns hört.
Ja, hallöchen zusammen. Da sind wir wieder. Und heute haben wir einen ganz wundervollen Gast bei uns, der sich gleich hier persönlich vorstellen wird. Wir freuen uns wie Bolle, dass er da ist. Und wir sind ehrlich, Sandra und ich, wir haben, glaube ich, im Nanosekundenbereich darüber nachgedacht, wen wir denn da mitnehmen. Und ich glaube, sofort ist dieser Name herausgesprudelt. Und wir freuen uns sehr, dass er auch spontan zugesagt hat und dass er sich jetzt hier mit uns zusammensetzt im Tower, um mit uns ein bisschen über seine Geschichte, über Bruchköbel, seine Erfahrung, ja, und was ihn so antreibt, zu reden. Ja, Sandra, möchtest du auch noch vielleicht hier was
sagen? Ja, ich freue mich, dass er da ist. Vorstellen wirst du dich gleich selbst. Er sitzt mir gegenüber, er grinst und ich glaube, er freut sich. Und dann mit das Wort an dich.
Naja, so stellt man Gast nicht vor, oder? Wir wollen sagen, wir sind so dankbar, dass er da ist. Herzlich willkommen, Andreas Fritsch.
Ja, Dankeschön euch zwei und die Sandra hat vollkommen recht. Ich grinse und ich freue mich sehr, dass ich etwas aus Bruchköbel und von mir erzählen darf, denn wie der Thorsten schon gesagt hat, Andreas Fritsch ist mein Name, ich bin heute 59 Jahre alt. Mensch, und eine ganze Menge Bruchköbler, glaube ich, müssten mich kennen aus vielen Zeiten, von den Fußballern, von den Jugend oder von der Schule oder eben danach. Ich glaube, ich habe viel zu erzählen.
Ja, wir machen ja dann immer so ein kleines Briefing vorneweg. Ja, und da waren wir uns sofort alle einig. Das wird eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte. Ja, weil, wie du es ja schon gesagt hast, so vom Fußball und dann hier raus in die ganze Welt, das ist schon, sage ich jetzt mal, ein sehr großer Sprung gewesen. Und wir sind alle gespannt darauf, da von dir zu hören. Vorab ist es so, bevor wir richtig einsteigen in die Vita vom Andreas Fritsch, ja, wollen wir dir ein paar Fragen stellen. Jedem unserer Gästen stellen wir die gleichen Fragen, um einfach ja, in das Gespräch einsteigen zu können, zum einen, und zum anderen halt auch ja, eine Einschätzung zu bekommen, ja, was du mit Bruchköbel verbindest. Also, dann legen wir hier mal los.
Du vervollständigst bitte die folgenden Sätze, lieber Andreas. Ich lebe in Bruchköbel, weil
es mein Zuhause ist.
Immer gewesen?
Ja.
Das ist schön. Denke ich an Bruchköbel, denke ich an
klein, aber fein.
In Bruchköbel fehlt deiner Meinung nach?
Das ist eine sehr interessante Frage. Es fehlt an Zusammenhalt.
Ja, ich glaube, da würden wenige Leute widersprechen. Und Bruchköbel ist toll, weil
es in der Mitte von Deutschland liegt. Für mich war es sehr, sehr gut, genau aus diesem Grund. Und auch die Nähe zu Frankfurt gefällt mir super.
Wohl wahr.
Wunderbar. Hast du irgendwann mal die Idee gehabt, wegzugehen?
Ja.
Ja?
Ja.
Aber nicht?
Ich konnte sie nicht realisieren aus dem Grund, weil ich zu sehr in dem Hamsterrad war, ohne zu überlegen, was ich tatsächlich mache.
Gut, das kann ich von mir auch bestätigen. Ich habe immer mal damit geliebäugelt, irgendwie mal wegzuziehen, aber geschafft habe ich es nie. Eigentlich wollte ich es dann wahrscheinlich auch nicht richtig, ja, sondern ich habe mich eigentlich immer hier wohlgefühlt, die Leute um mich herum, Freunde, Familie, alles da, also da wollte man eigentlich nie weg. So, bist du denn hier in Bruchköbel geboren, im Bruchköbel Süd, oder wie ist denn da deine Vita?
Nein.
Bist du denn hier reingekommen?
Nein,
das war jetzt auch eine rhetorische Frage.
Ja,
nein. Aus Geburt.
Geboren bin ich in Hanau und ich glaube, sehr, sehr viele Bruchköbler sind genauso im Stadtkrankenhaus oder Vinzenzkrankenhaus geboren, wie ich eben auch. Tatsächlich habe ich bis zum 5. Lebensjahr an der Kinzigbrücke gewohnt mit meinen Eltern und wir sind 1971 dann hier nach Bruchköbel gekommen und haben in der Rostocker Straße nähe dem Fußballplatz und des Waldes gewohnt. Und das war auch sehr interessant bei dem Schornsteinfeger zu Hause. Und zwar von Bruchköbel. Aus dem Grund interessant, man sagt ja immer, der bringt ein bisschen Glück mit. Also ich habe ihn jeden Tag gesehen und er war jeden Tag schwarz angezogen.
Naja, und du hast jede Menge Glück gebunkert dann über die Jahre hinweg.
Ne? Das kann wohl so sein, ja, möglich.
Naja, jetzt hast du schon gesagt, du bist in der Nähe vom Wald und vom Fußballplatz quasi aufgewachsen. Und dann ist natürlich der erste Schritt in Richtung Fußball wahrscheinlich relativ einfach gewesen, weil naja, Basketball gab es nicht und ich glaube, Badminton gab es zu dieser Zeit auch noch nicht. Da hat man Fußball oder Handball gespielt, ne? Oder Leichtathletik gemacht. Ich möchte jetzt hier niemanden irgendwie diskriminieren.
Naja, man hat überhaupt nicht dran gedacht, weil der Fußballplatz war ja 50 Meter weg. Ich bin durch ein Gartentor durchgelaufen und war praktisch auf dem Rasen. Von daher war da überhaupt kein anderer Gedanke. Selbst zu dieser Zeit gab es keine großartig anderen Sportarten, außer Handball vielleicht, was man mal gespielt hat. Aber
Turnen.
Bitte?
Turnen gab es.
Ja, Turnen gab es auch. Meine Schwester war im Turnverein tatsächlich. Ja. Aber grundsätzlich diese großen Sportarten oder die anderen Sportarten, die hat man gar nicht so gesehen. Und auch nicht wahrgenommen im Übrigen.
Und dann hast du im Fußball eine Art Zuhause gefunden und dort eine große Karriere gestartet.
Oh mein, große Karriere. Also ich glaube, ich habe nie eine große Karriere gestartet, aber das war eine super schöne Zeit bei der SG Bruchköbel und ich wollte sie auch gar nicht missen.
Als Spieler?
Sowohl als Spieler, als auch als Trainer, als auch als Funktionär. Also im Prinzip habe ich alles dort gemacht.
Wie müssen wir dich als Spieler vorstellen? Stürmer, Verteidiger, Torwart?
Ich habe immer nur auf der rechten Seite in der Abwehr oder im Mittelfeld gespielt. Ich war nie ein Läufer. Ja,
darauf
ich war,
kommen wir später noch zurück, genau, auf das Laufen.
Ja, aber tatsächlich, ich war eher ein Mitläufer gewesen. Ja, und kein extravaganter guter Spieler.
Gab es sowas in Bruchköbel?
Ja, es gab
Entschuldigung, ich bin da nicht so bewandert.
Nein, es gab sehr gute Spiele, sowohl früher als auch später. Bruchköbel hat zum Beispiel, wenn man sich das vorstellt, über 72 aktive Spieler gehabt zu ihren Hochzeiten. Dort gab es eine erste Mannschaft, eine zweite Mannschaft, eine Juniorenmannschaft. Übrigens wurde die Juniorenmannschaft auch Vize-Hessenmeister, da war ich dann auch dabei. Also es gab schon richtige Erfolge, das muss man schon sagen. Es gab auch sehr, sehr gute Fußballer. Sowohl von auswärts, die irgendwann mal zugestoßen sind, oder eben halt auch aus dem eigenen Verein und aus Bruchköbel heraus.
Ich hatte jetzt nochmal so zwei Punkte, Andi. Und zwar hast du ja eben das Thema Zusammenhalt angesprochen, wo man natürlich sagt, oh, im Verein, da gibt es Zusammenhalt, ne? Da gibt es eine Mannschaft, da ist man, sage ich jetzt mal, in der E-Jugend zusammen oder in der F-Jugend und dann bleibt man bis zur A-Jugend idealerweise, aber auch, sage ich jetzt mal, in den aktiven Bereich dann zusammen. Aber es gibt ja noch was anderes im Verein. Es gibt Menschen, die den Verein prägen. Ja, gibt es da eine Person oder Personen, können ja auch gerne mehrere sein, wo du sagst, boah, die haben dich seinerzeit so geprägt, von denen hast du dir was abgeguckt. Sag ich jetzt mal nicht unbedingt jetzt den Hackentrick oder sowas, sondern eigentlich eher so, die dich so menschlich geprägt haben für deinen späteren Lebensweg, auf dem wir dann auch noch gleich zu sprechen kommen.
Naja, es gibt immer wieder mal Personen, die laufen dir über den Weg und da kann man sich das eine oder andere abgucken. Ich bin aber nicht der Meinung, dass ich jemanden bei der SG Bruchköbel gefunden hätte, der mich heute so geprägt hat, wie ich einfach bin. Es gab eine Person, die fand ich sehr, sehr gut, die finde ich heute auch immer noch sehr gut. Er war damals Juniorentrainer und der hat eine gewisse Lockerheit gehabt und konnte auch sehr, sehr gut mit Menschen umgehen. Und das hat mir sehr, sehr gefallen und das ist dann auch vielleicht auch ein Stück weit prägend. Das kann man schon so sagen, aber alles andere würde ich jetzt ja als nicht relevant für meinen weiteren Lebensweg sehen. Außer natürlich, dass ich natürlich unglaublich viel gelernt habe dort, ja. Also das soziale Verhalten, was ja heute manchmal vielleicht nicht mehr so an den Tag gelegt wird, den hast du damals gelernt, ja. Und du hast in diesen Mannschaften eben auch deinen Halt gefunden. Du bist gerne ins Training gegangen, dienstags, donnerstags, ja. Du warst gerne im Häuschen, so wie wir es genannt haben, und da warst du auch am Freitagabend und dann hast du dort auch nicht nur Fußball gespielt, du hast auch Karten gespielt. Es gab Skatabende, es war ein Zusammenhalt da. Also das ist ein komplett anderes Vereinsleben, was damals die SG Bruchköbel beziehungsweise auch alle anderen Vereine gelebt haben, zu dem heute.
Ja, was mich immer fasziniert hat bei der SG Bruchköbel, und ich habe ja auch mal eine Zeit lang so als Trainer da so rumgewurschtelt, ja, und so meine Blaupause war eigentlich so, diese Jugendmannschaften, die, glaube ich, auch von denen du gerade sprachst, da sind ja viele Freundschaften entstanden, die ja auch heute zum Teil noch Bestand haben. Ja? Und das war eigentlich auch so mein Ansinnen, dort eine Gemeinschaft zu schaffen, die über das Fußballspielen hinaus in irgendeiner Form Bestand hat und ja, wo man ja, Personen findet, auf die man sich verlassen kann. Ne? Gibt es aus dem damaligen Kreis noch heute Menschen, mit denen du, sag ich jetzt mal, tief verbunden bist?
Also ich möchte es andersherum sagen. Ich glaube, es gibt viele meiner Mitspieler oder eben halt auch der damaligen Spieler, die heute noch freundschaftlich mit einem anderen oder mehreren anderen verbunden sind. Ich glaube, dass das aus der Geschichte heraus eben einfach so entstanden ist. Und dass es dort eben noch Freundschaften gibt, die auch bis heute geblieben sind. Es ist so, bei mir, in dem Falle habe ich noch einen, der ist mir übrig geblieben und alle anderen, die tatsächlich meine Freunde waren, die kann ich heute so nicht mehr nennen.
Du warst also dann Spieler in der Jugend und vielleicht sogar auch in der A-Jugend. Ich, wie gesagt, Fußball und ich bezeichne mich als Eintracht-Sympathisantin und alles, was darüber hinausgeht, kann ich nicht.
Sehr vernünftig, Sandra. Sehr vernünftig.
Und warst aber irgendwann auch in funktionierender Funktion. Mhm. Ganz toll, ganz tolles Wording. Tätig. Wie kam es dann, dass du die Seite gewechselt hast?
Naja, ich habe sehr, sehr früh zusammen mit zwei anderen schon Jugendmannschaften trainiert, unter anderem auch einen Freund von dir, Thorsten.
Grüße gehen raus an den Lino, falls er das hört.
Ja, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hat mir sogar mehr Spaß gemacht als das Spielen selbst. Mhm. Ich war schon immer an den Menschen interessiert. Ich war schon immer an dem Menschen interessiert, ihn auch zu führen, ihm auch zu coachen, ihm auch was beizubringen. Und ich glaube, das konnte ich auch viel besser als Fußballspielen selbst. So, von daher war ich in dem, was ich dort gemacht habe, meines Erachtens zumindest auch ganz erfolgreich. Auf diesem Niveau, auf dem wir uns befinden bei der SG Bruchköbel, das darf man nicht vergessen. Ja? Mhm. Und ich glaube, da ging es auch mehr um das Managen und das Führen der einzelnen Spieler, als um denen das Fußball beizubringen, dass sie Profis werden. Denn das war in der Klasse dann wohl nicht mehr gegeben.
Breitensport.
Und das ist eben das, was mich auch immer fasziniert hat und was mir auch immer Spaß gemacht hat. Und so habe ich eben alle Jugendmannschaften von D bis zur A-Jugend als Trainer durchlaufen, war dann auch Zweitmannschaftstrainer, habe dann später auch bei der ersten Mannschaft ab und zu mal ausgeholfen, obwohl ich da nie Trainer war. Das wurde mir nicht erlaubt. Dazu vielleicht später nochmal mehr. Aber grundsätzlich habe ich nicht die Seite gewechselt, sondern ich war immer ein Vereinsmensch gewesen.
Ja, das war blöd ausgedrückt von mir vorhin. Ja,
aber theoretisch, du hast ja recht. Also man geht ja von Spielerseite irgendwo in die Funktionärseite oder eben in die Coachingseite. Das ist schon ein Wechsel der Ansichten. Ja, vorher Spieler, jetzt Coaching, wie mache ich das? Das ist schon eine andere Herausforderung. Aber grundsätzlich war es für mich immer wichtig, dem Verein eben das zu geben, was ich am besten kann. Und das war eben der Fall gewesen. Hinzu kommt, dass ich auch das ein oder andere Talent entdeckt habe, was bei der SG Bruchköbel sehr, sehr gut war. Kurz vor Profiverträgen im Übrigen, ganz nebenbei. Oder eben halt auch einer, der heute noch im Vorstand eben dort tätig ist, den ich auch trainiert habe und letztendlich auch nach Bruchköbel geholt habe. Und später dann man hat es damals so genannt, als Sportdirektor-Funktion.
Also kann man schon sagen, dich hat jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Person maßgeblich geprägt, aber dieser Wechsel von der Spielerseite auf die Trainerseite und dann so Kids zu führen und die heranzuführen an den Sport und eine Gemeinschaft aufzubilden, also sprich Teamleitung am Ende des Tages, wo man wahrscheinlich auf dem Platz gar nicht drüber nachdenkt, hey, ich bin ja Teamleiter, sondern man macht es aus der Freude am Sport und man macht es, weil man die Kinder halt irgendwie begeistern will und von der Kasse holen möchte am Ende des Tages. Ne? Also wir haben ja da alle einen Sozialauftrag und so weiter. Ne? Aber das sind ja dann schon Dinge, die dich dann halt auch entsprechend, sage ich jetzt mal, ein Stück weit geprägt haben, von denen du heute vielleicht sogar noch partizipierst? Fragezeichen.
Oh, 100%. Ich gebe dir dazu 100% recht. Ich glaube, das war so, das ist sogar ein wirklich prägender Punkt. Ja, man lernt ja sehr früh, wie gehe ich mit den Menschen um, was passiert mit den Kindern oder mit den Heranwachsenden, ja, und später dann auch im Seniorenbereich. Und das, diese Erfahrung setzt du natürlich dann auch irgendwann beruflich ein. Das ist ganz klar. Ja, es ist ein ewiges Lernen und ich lerne heute immer noch dazu und habe tatsächlich noch nicht ausgelernt, was das Führen von Menschen betrifft.
Da habe ich mal eine kurze Zwischenfrage. Du warst ja relativ jung, als du begonnen hast, als Trainer zu arbeiten, in Anführungsstrichen. Ja. Hast du das damals schon so reflektiert gesehen?
Nein, mir hat das so Spaß gemacht.
Gut, das erleichtert mich.
Mir hat das so einen Spaß gemacht.
Ja, alles gut. Ich habe nur gerade so überlegt, ob ich in dem Alter so schon gedacht habe.
Nein.
Gut, schön.
Also, aber vielleicht gibt es du hast vielleicht nicht ganz unrecht, wenn ich darüber nachdenke und jetzt vielleicht auch kurz darüber nachdenke. Ja, ich wollte immer Menschen führen. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Vielleicht kommen wir später noch dazu, wenn wir ein bisschen mehr über das Berufliche sprechen.
Okay. Naja, du musst aber auch vom ersten Tag an, wo du auf dem Platz stehst, eine Vorbildfunktion haben. Du musst Dinge vormachen, ja, du musst den Verein verkörpern und du musst den Menschen, den Kids Halt geben. Ne? Das ist ja auch eine Vorbildfunktion an dem Ende.
Ja. Das ist richtig, ja.
Ja, das ist die SGB-Zeiten gewesen. So, und hast du das auf dem Schirm, wann du dann mit dem ganzen Fußball so abgeschlossen hast?
Eigentlich nicht mehr richtig, ich weiß nicht, es müsste jetzt 10 oder 12 Jahre her sein.
Ja.
Da muss ich aber auch grundsätzlich dazu sagen, wo ich meine fast größte Enttäuschung erlebt habe, die ich in meinem Leben so erleben kann. Mit einem abrupten Aufhören bei der SG Bruchköbel.
Da kommen wir vielleicht später drauf
zurück. Ja, können wir gerne machen.
Okay für euch?
Ja.
Die immer dazwischen quatscht. Du warst ja dann bis zum 10. Schuljahr auf der Nordschule. Die Älteren unter uns kennen sie.
Ja.
Wie ging dein Weg weiter?
Ja, ich habe dann aufgrund dessen, weil mein Vater ja selbstständig war, hatte ich nicht groß die Wahl gehabt, was ich denn mache. Aber tatsächlich wusste ich, dass ich irgendwas Technisches als Ausbildung machen wollte. Abitur hat mir nicht gelegen, dafür waren meine Noten nicht gut genug. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann gehe ich eben Werkzeugmacher lernen. Und ich wusste auch erstmal gar nicht, was das ist. Ich wusste nur, dass mein Vater, wie er selbstständig war, viele Menschen geführt hat, die einen technischen Beruf ausgeübt haben. Und das hat mir gefallen. Und somit habe ich dann in Edorfelden eben meine Lehre begonnen als Werkzeugmacher. Und ich sage auch bis heute, das war mein großes Glück, weil ich hatte dort wirklich eine Firma, die hat sehr, sehr gut ausgebildet. Und dort hat die Mannschaft auch gestimmt, was in manchen Firmen vielleicht nicht ganz so ist. Also es gab dort keine Kämpfe untereinander, sondern es gab einen ordentlichen Chef. Und der hat dir auch ordentlich was beigebracht, inklusive denen, die da an den Fräsmaschinen, Drehmaschinen oder eben halt auch an Schleifmaschinen gestanden haben.
Wie kann man denn mit dem Alter morgens von Bruchköbeln nach Niederdorfelden? Bitte schön.
Das ist richtig. Das habe ich meinem Vater zu verdanken. Denn wir haben damals gesagt, und ich gebe dir vollkommen recht, wir haben damals gesagt, Mensch Meier, wie komme ich denn jetzt nach Niederdorfelden? Denn ich hatte ja weder Autoführerschein oder irgendwas anderes. Ich war ja
zu jung.
Ja, natürlich. Die Lehre hat begonnen mit 15 und 11 Monaten. Ich bin ja im Oktober geboren, im September hast du angefangen. So, von daher hat mich mein Vater 3,5 Jahre dorthin gefahren.
Wow. Respekt.
Respekt.
Ja. Respekt, also das ist eine Mordsleistung.
Ja.
Ja, über die lange Zeit. Ja, ich meine, der Werkzeugmacher, ich bin von Haus aus ja Betriebsschlosser, ne, der Werkzeugmacher ist ja schon der Künstler.
Nein,
der
den Stahl ich muss dich arbeitet. Korrigieren, nein. Das ist der König der Metalle.
Oh, Entschuldigung, ich wollte dir nicht zu nahe treten.
Okay, die gelernte Bürokauffrau ist raus.
Ja. Ja, gut, also. Alles gut, dann bist du irgendwann mal mit dem Werkzeugmacher Lehrlingsbrief rausgegangen. Herrjahre sind keine Lehrjahre, wie es so schön heißt. Ne? Nee, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so rum. Gell?
Das richtig. Heißt auch Gesellen.
Gesellen, ja, Entschuldigung. So, und wie ging es dann danach weiter für dich?
Ja. Ich bin erst mal dort geblieben. Mir hat es so gefallen, obwohl ich ja hätte auch bei meinem Vater arbeiten können, habe ich aber gesagt, nein, ich möchte gerne in der Firma bleiben. Und die Firma selbst hat gesagt, wir würden ganz gerne wollen, dass du noch 1 bis 1,5 Jahre bei uns bist, bis du zur Bundeswehr gehst. Denn das war ja die Zeit, wo du letztendlich noch reingezogen worden bist. Und ich habe dann eben nach 1,5 Jahren meinen Bundeswehrdienst angetreten in Neustadt. Und das war wiederum eine schöne Zeit.
Ja, jetzt hast du von deinem Vater gesprochen, dessen Firma, die war hier am Ort, gell?
Also, die war auch hier am Ort, ja.
Okay, also ich kann mich, sorry, tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Kannst du uns da mal kurz an die Hand nehmen? Wo war das, wie war das und was hat das Unternehmen hergestellt und wie bist du dann da rein oder...
Also das Unternehmen selbst war früher ansässig auf der Hanauer Landstraße, war ein sehr, sehr großes Unternehmen für die damaligen Zeit, hat ein Maschinenbauunternehmen, welches weltweit über 50.000 Maschinen gebaut hatte. Und das war für die Zeit in den 70er Jahren schon sehr, sehr, sehr viel. War auch sehr bekannt mit 1.500 Mitarbeitern. Mein Vater war die rechte Hand, ich möchte es nur kurz machen, der damaligen Chefin. Ich habe ihn tatsächlich mit meiner Mutter zusammen öfters mal samstags eben abgeholt, wenn er dort gearbeitet hat. Das war früher noch ganz typisch gewesen. Und da durfte ich dann als 10-Jähriger mit dem Gabelstapler durch die komplette Werkstatt fahren. Und man kann sich das vorstellen, so groß wie 5 Fußballfelder habe ich dann einfach dort machen dürfen, was ich wollte. Und zum Schluss bin ich hoch bei die Chefin gegangen und die hat dann da gesessen hinter einem Holzschreibtisch, wie das ganz früher so war, blond, gelockte Haare, etwas älter, etwas kräftiger. Und wenn ich gekommen bin, hat sie mir immer ein Pralinchen gegeben und dann war alles gut gewesen. Also das war eine schöne Zeit, das habe ich auch nicht, will ich auch nicht missen. Und das hat auch ein Stück weit geprägt, dass ich auf diese technische Seite gehe. Und mein Vater hat damals, wie die Firma bankrott, also Insolvenz angemeldet hatte, 1976, glaube ich, war das, mit 2 anderen Partnern die Firma übernommen, aus der Insolvenzmasse heraus, und hat sie hier in Bruchköbel neu aufgebaut oder weitergeführt. Das ist sehr interessant, wo. Ich weiß ja, wo sie ist und ich bin ja auch, zumindest heutzutage, gehe ich sehr, sehr viel laufen, joggen und so weiter, versuche mich auch ein bisschen fit zu halten. Und was ich immer gemieden habe, ich gehe ungern ins Studio oder in so ein, wie sagt man so schön, ja, Gym oder wie auch immer.
In die Muckibude.
In die Muckibude.
Sag doch ruhig Muckibude. Wobei ich habe dich doch da gesehen letztens.
Ja, ja, das stimmt ja. Ich will es ja gerade erzählen. Und dann habe ich gesagt, okay, nachdem dieses Gebäude, diese Halle, nachdem mein Vater nach Rodenbergen gezogen ist mit der Firma, tatsächlich leer stand über 20 Jahre und auf einmal ein Studio dort aufgemacht hat, habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wie kann in dieser Firma, in dieser Halle ein Studio entstehen? War ich sehr neugierig gewesen und habe dort ein Probetraining absolviert. Und habe tatsächlich alles gesehen, was ich vorher gesehen habe, nämlich überall, wo die Maschinen gestanden haben, wo die Bürotische standen, wo die Ersatzteile waren, wo die Zahnräder rumgelegen haben. Und letztendlich auch habe ich gesehen, wo mein Vater gesessen hat. Es war halt bloß nicht mehr der Schreibtisch, es war dann eben ein Laufband. Und heutzutage, und du hast recht, du hast mich ja gesehen, gehe ich tatsächlich des Öfteren hin, aber nur, wenn es kälter ist und ich gehe aufs Laufband. Und jedes Mal, wenn ich reingehe, denke ich ein Stück weit daran, wie die Halle früher ausgesehen hat und dass mein Vater da gesessen hat. Das stimmt.
Also dann lösen wir das jetzt mal auf, wenn ich das richtig interpretiere. Wir reden vom V8.
Ja, so ist es, ja.
Genau, V8, das ist quasi der Ort, wo du früher im Gabelstapler rumgeschossen bist?
Nein, ich bin in Frankfurt auf der Hanauer Landstraße im Gabelstapler rumgefahren.
Sorry, da habe ich halt richtig aufgepasst.
Ja.
Ah, okay.
Aber das ist schön. Also,
ich finde das total spannend. Ne? Also wenn du da kommst in so einen Ort und dann verbindest du damit was und dann hast du vielleicht auch noch die Gerüche in der Nase. Ich meine so Bohrimulsion und sowas, ne? Oder was es da so alles so gab. Ne?
Absolut.
Ja. Und dann halt zu wissen, hier hat früher mein Papa gesessen.
Ja.
Ja, und heute gehst du da auf Laufbahn.
Ne? Ja, also da,
aber so ist das Leben. So ist
wo
das
du immer die Gewichte hebst, da weiß ich auch, wer da war.
Naja, von Gewichte heben kann man da nicht reden. Ich schubse dir ein bisschen.
Ich habe dich da noch nie getroffen.
Das liegt daran, dass du da kein Mitglied bist.
Genau. Sandra, ne? Ja.
So, also das ist natürlich auch super schön, ja, wenn man dann auf einmal irgendwas sieht, wo man eigentlich jahrelang drin spazieren gegangen ist oder eben halt auch das eine oder andere Mal auch ausgeholfen hat.
Gefühl der Wandel, ja.
Ja, so, also wir haben jetzt einen Werkzeugmacher, so, und du bist in der Technik geblieben, ja, wir haben uns irgendwann mal aus den Augen verloren, natürlich über Lino immer mal wieder gesehen, aber ich habe dich dann auch über LinkedIn, ja, irgendwann mal so kontaktiert, so das Facebook der Business-Seite, und da habe ich gesehen, ui, der Andi hat ja da einen riesen Schritt gemacht, also da muss ja eine Menge passiert sein. Vom Werkzeugmacher bis zu dem Punkt, wo ich dich auf LinkedIn als Geschäftsführer von der Firma als erste Mal wahrgenommen habe. Was war denn da dein Weg gewesen? Weil vom Studium hast du bislang noch nichts erzählt, ja?
Nein, tatsächlich habe ich bis zu meinem 56. Lebensjahr nie studiert. Und dann habe ich studiert. Also ich habe es zumindest angefangen, bis ich dann eine Firma übernommen habe. Ich glaube, da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich habe ich nicht studiert, und ich glaube, es gehört aber ein bisschen mehr dazu, als nur von dem Werkzeugmacher oder von dem Techniker oder von der Vision, vielleicht später mal Geschäftsführer zu werden, eben einfach vorbereitet zu sein oder eben darüber nachzudenken. Und da gehören so viele Sachen dazu, die ich eben auch von meinen Eltern beziehungsweise von dem Umfeld mitbekommen habe. Und da gehört auch der Sportverein dazu. Wir haben vorhin drüber gesprochen, über das Coaching und so weiter. Da gehört auch dazu, dass ich zum Beispiel alle 2 Jahre im Sommer 6 Wochen in den USA im Urlaub war und habe eine ganz andere Welt gesehen. Und somit hast du nicht mehr unbedingt nur die Bindung, die du nach Bruchköbel hast, und bist dann in deinem engen Kreis drin, sondern du erweiterst auf einmal deine Kultur, dein Denken, und du erweiterst auf einmal deine komplette Ansichten. Und heute würde ich sagen, und das da bin ich auch oftmals oder manchmal auch sehnsüchtig danach, würde ich sagen, dass die USA tatsächlich meine zweite Heimat ist. Ich würde da sehr, sehr gerne leben. Ich habe die Möglichkeit bloß nie gehabt, weil sie mir nicht gegeben wurde, dort tatsächlich mal ein Jahr einen Schüleraustausch zu machen. Das war zu unserer Zeit nicht üblich. Aber da bin ich sehr neidisch heute auf die jungen Leute, die das machen können. Sehr neidisch. Und ich hätte die Reise vielleicht damals gemacht, und ich glaube, ich wäre nicht wiedergekommen.
Das ist ja schön, schade, dass es das noch nicht gab.
Dann würden wir jetzt hier nicht so schön zusammensitzen. Ne?
Das stimmt. Aber ich reise ja heute immer noch hin. Hat auch später nochmal was mit dem Beruflichen zu tun. Aber tatsächlich ist das alles, was prägt. Weil da gibt es andere Kulturen, andere Denkensweisen, andere Ansätze. Und das hast du ja in Deutschland dann letztendlich auch. Und das ist heute der Mix, den ich für mich persönlich auch nutze. Und der auch mich dann letztendlich auch, zumindest für mich, erfolgreich macht.
Anders da halt.
Und anders da, genau,
so ist es. Etwas anders da machen, genau. Aber war das dann so irgendwie der American Dream vom Tellerwäscher zum Millionär?
Überhaupt nicht.
Nee?
Nein. Ich hatte ja immer den Gedanken gehabt, meinen Vater letztendlich irgendwann die Firma zu übernehmen. Und das hat halt leider nicht funktioniert. Also der Traum ist irgendwann geplatzt, ja. So, aber grundsätzlich war das nicht schlimm für mich. Sondern ich habe gesagt, okay, wenn ich dann eben vom Vater das Unternehmen nicht übernehmen kann, dann versuche ich mir ein Unternehmen zu suchen, welches ich letztendlich führen kann. Es ging mir nicht darum, eines zu besitzen. Es ging mir darum, immer zu führen. Und ich hatte immer das Ziel gehabt, wenn es geht, so viel wie möglich Verantwortung zu haben, zu tragen und letztendlich auch Menschen zu führen und ja, sie vielleicht anzulernen oder zu coachen oder besser zu machen oder was auch immer dahinter steckt.
Ja, faszinierend. Also das kann ich ganz gut nachvollziehen, ja, weil ich auch manchmal in ähnlichen Positionen war. Aber diese Verantwortung dann halt auch zu übernehmen zu sagen, okay, ich übernehme jetzt hier ein Team oder ich übernehme die Verantwortung für ein Business und dann halt auch das durchzuziehen über einen sehr, sehr langen Zeitraum, wie ich das ja mittlerweile mitgeschnitten habe. Ja, da hast du ja verschiedene Stationen gehabt. Da gehört es auch, sage ich jetzt mal, dazu, dass man ordentlich intrinsisch motiviert ist, wie es so schön heißt, und dass man halt auch das richtige Team um sich herum findet, aufbaut oder halt auch modelliert, sage ich jetzt mal.
Ja, ich glaube, das Team um mich herum hatte ich nicht. Ich hatte nur mich selbst. Also um mich herum gab es kein Team, außer jetzt natürlich meine Familie. Das ist ja auch ein Team. Aber grundsätzlich die Aufgaben, die ich angenommen habe oder die ich dann zu verantworten hatte, das war meistens doch eine Verantwortung, die du alleine trägst. Da gibt es kein großes Team, ja, sondern da gibt es Erfolg oder eben Misserfolg.
Ja gut, aber du musst doch schon mal jemanden gehabt haben. Also es hat bei mir ein Momentchen gedauert, bis ich in so einer ähnlichen Rolle war. Aber man erarbeitet sich das und dann kommt irgendwann mal einer und sagt, so, jetzt dem Andreas oder dem Thorsten oder wem auch immer, der Sandra, den übergebe ich das. Also so eine Art Mentoring oder so. Oder ich meine, das waren ja wahrscheinlich Inzwischenschritte, oder? Es ist ja nicht so, dass du jetzt als Werkzeugmacher deine Ausbildung beendet hast, dann hast du ein paar Jahre weitergemacht und dann ging das dann gleich direkt in den Geschäftsführer hinein, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Und da hast du ja auch recht, Thorsten. Also es gab für mich nie irgendeinen Mentor in dem Sinne, sondern es gab dann für mich eben einfach nur Entwicklungsphasen. Und die hat man natürlich durchgemacht. Du gehst her, wie damals mein Vater seine größere Firma verkauft hat und hat noch eine ganz kleine, einen Anteil behalten von einer kleinen Firma. Die habe ich dann übernommen, nachdem er sehr früh verstorben ist. Leider mit seinen 52 Jahren war das zu früh. Da hatte ich dann 10 Jahre Verantwortung einer GmbH mit 4 Mitarbeitern. So, aber ich habe relativ schnell erkannt, dass mich das in die Sackgasse bringt und ich das einfach nicht will, weil es mir zu wenig ist, und habe dann das abgegeben an 2 Mitarbeiter, die das dann weitergeführt haben. Und ich persönlich habe dann versucht, in andere Verantwortungen zu kommen. Und zum gleichen Zeitpunkt, wo ich es abgegeben habe, hat tatsächlich damals ein auf meiner Meisterschule, und ich setze auf den König noch einen drauf, ich bin ja nicht nur Werkzeugmacher, sondern ich bin auch noch Meister als im Werkzeugbau. Ein Meisterkollege, der hat mich angerufen, hat gefragt, Mensch Meier, möchtest du bei uns nicht die Betriebsleitung übernehmen von unserem Betrieb? Und das sind 50 Mitarbeiter und das sind zum größten Teil Feinwerkmechaniker und Maschinenbediener und Programmierer und was weiß ich. Und dann habe ich gesagt, Brian, wann soll ich anfangen? Ich bin da.
Also mit anderen Worten, Chancen sehen, Chancen ergreifen, Chancen nutzen.
Türen gehen auf.
Wenn andere zugehen?
Wenn andere zugehen.
Ja.
Und so ist es. Und so habe ich das auch immer wieder handhaben können, glücklicherweise bis heute. Da kommen auch noch viele, viele mehr Dinge dazu. Aber dann war die Firma damals der Anfang gewesen. Es ging nach 3 Jahren zu Ende und ich habe dort unglaublich viel gelernt. Weil 50 Leute oder Mitarbeiter zu führen als 26, 27-Jähriger, der von Führung wenig Ahnung hat, außer vom Coaching von Jugendmannschaften oder Seniorenmannschaften, die dann später noch irgendwo ins Häuschen gehen und trinken rein, das ist schon ein Unterschied. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich auch an Grenzen stoße und habe versucht, Werkzeuge für mich zu finden, um es zukünftig besser zu machen.
Hast du da Hilfe in Anspruch genommen?
Ja.
Ja, weil das so alleine findet man manchmal, wie heißt es so schön, den Baum, den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ne? Ja, aber die kamen erst später. Durch auch einen reinen Zufall. Ich habe gar nicht gewusst, nach was soll ich denn suchen.
Naja, also damals, als wir da irgendwie 1948 mit dem Arbeiten angefangen haben, ne, da gab es ja noch keine Coaches, ne, und den Mentor und sowas, was es halt alles gibt, genauso wie Austauschschüler und sowas. Ne?
Genau. Ja, also das gab es bei mir ja auch nicht. Und von daher, ich wusste gar nicht, wo ich hätte hingreifen sollen. Zu dem Zeitpunkt dann, wo die Trennung lief, hat tatsächlich war im Taunus eine sehr interessante Stelle offen im Vertrieb, im Maschinenbau. Und da ich 10 Jahre lang für meinen Vater auf Montage gegangen bin und habe Werkzeugmaschinen repariert und ich wusste, dass ich verkaufen kann, sprich Vertrieb machen kann auf dem Grund, weil ich auch Mannschaften coachen kann und so weiter und so fort, bin ich in den Vertrieb gegangen für ein Schweizer Unternehmen. Und habe dann bei dem Unternehmen 3 Jahre gearbeitet, habe die Schweizer kennengelernt, ihre Mentalität, ihre Arbeitsweise, habe dann später auch ganz kurzfristig die Geschäftsführung übernommen und dann, um uns dann zu trennen und den nächsten Schritt zu machen. Und das war dann mein größter Schritt.
Der da war?
Es war eine Stelle ausgeschrieben als Geschäftsführer für eine Position im Werkzeugbau in Oberursel. Und ich wusste nicht genau, um was es ging. Und ich hatte das Vorstellungsgespräch persönlich und habe dort einen Amerikaner getroffen.
Ah, da schließt sich der Kreis.
Und da schließt sich der Kreis. Und wir haben uns angeschaut, wir haben uns gar nicht lange ausgetauscht, aber wir wussten, wir passen zusammen wie die Faust aufs Auge. Eigentlich völlig irre. Und in diesem Fall der Frank, der dann auch mich eingestellt hat, natürlich mit dem mit der Zusage von den Amerikanern, denn da gab es ja auch noch den Präsidenten in den USA, also nicht den heutigen, sondern eben damals den Präsidenten der Firma. Und der musste natürlich auch die Zusage dazu geben und der hat dann gesagt, okay, ich habe hier einen gefunden, der ist sogar Amerika-affin, der spricht die Sprache, der ist deutsch mit der Kultur, der möchte was erreichen und möchte auch Kulturen verändern. Und das hat er sehr gut erkannt und mit ihm zusammen habe ich dann 1 Jahr gearbeitet und durfte dann nach diesem 1 Jahr die Geschäftsführung tatsächlich übernehmen.
Wie alt warst du da?
Das ist eine sehr gute Frage. Es war 2005, also war ich 33.
Gutes Alter zum Durchschlafen.
Entschuldigung, gar nicht 33, 38, sorry.
So, so spät.
Lass mich überlegen. Jetzt haben wir natürlich ein Rechenproblem. Also wir müssen gucken, 2005, heute bin ich 59, das sind 15, sind 19 Jahre, 20 Jahre, also 39, 38, 39.
Ich hätte jetzt auch sagen können, geh einfach 20 Jahre zurück.
Und ja, nur Dankeschön.
Ja, das wär zu einfach gewesen.
Stimmt.
Ja. Okay. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass es früher war, komischerweise. Egal, spielt keine Rolle. Aber zumindest dort habe ich genau den getroffen, der mich auch dann irgendwo gefördert hat und nicht nur er, sondern es war tatsächlich die komplette Firma Made, die mich dann da hingebracht hat, wo ich heute eigentlich stehe.
Aber das ist jetzt ja schon, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber das ist jetzt ja schon so ein Ding, dass man da jemanden hat, der den Menschen Andreas Fritsch sieht. Der sieht, der hat eine gewisse Aura, der bringt was mit. Und man normalerweise werden ja solche Positionen an Absolventen von irgendwas vergeben. Ne? Sind da die Amerikaner damals ein Stück weit lockerer mit umgegangen und haben gesagt, so, mir kommt es gar nicht auf den Abschluss an, sondern eigentlich mehr darüber, was verkörpert der Andreas Fritsch?
Ich glaube, sie entscheiden anders, ja.
Ja.
Und das stimmt.
Das glaube ich auch, ja.
Ja. Und sie sind da etwas freier in ihren Gedanken. Wir konzentrieren uns sehr auf Zeugnisse oder zumindest haben wir das noch gemacht bis vor 5 Jahren. Heute ist das auch nicht mehr möglich, weil man die Fachkräfte nicht so bekommt, wie man das eigentlich nötig hat. Und wenn ich mir heute Zeugnisse anschaue, die geschrieben wurden vor 3 oder 4 oder 5 Jahren, dann sind die auch nicht mehr so, wie sie vor 20 Jahren geschrieben wurden. Da hat schon noch drin gestanden, wer du warst, was du gemacht hast. Aber grundsätzlich ist es so. Sie entscheiden anders. Und ich glaube sogar, sie entscheiden nach Potenzialen. Sie erkennen das. Und genau dieser Schnittpunkt bringt mich auch wieder zu mir. Ich erkenne unglaublich gut, wer Potenzial hat oder wer nicht. Das ist eine meiner größten Stärken. Und ich muss heute, und das habe ich auch in den vergangenen Firmen gemacht, ich habe immer mit sehr starken Managern zusammengearbeitet. Ich muss das alles nicht können, das müssen die Manager können. Aber ich muss sie managen. Ich muss sie führen. Und tatsächlich hat mir irgendwann der amerikanische Präsident mal gesagt, also von der Firma, ja, wir dürfen das nicht verwechseln, bitte.
Ja.
Also der hat mir dann gesagt, Andreas, you are not a manager. Und ich war schon geschockt. Ich habe schon gedacht, was will der mir jetzt sagen? Alles klar, hier hast du die Kündigung und tschüss. No, you are a leader. Aha. And that's a different.
Das ist dann der Ritterschlag.
Ja. Das ist der Ritterschlag, ja. Und heute bin ich noch mit allen befreundet, im Übrigen, sowohl mit dem Inhaber der Firma als auch mit dem Präsidenten, mit dem zukünftigen Präsidenten, den ich sogar mitbestimmen durfte. Das ist ein großes Kompliment für mich, wenn mich der Inhaber anruft und danach fragt, wie ich denn entscheiden würde.
Wow.
Das ist, also da muss ich sagen, da kriege ich sogar fast Tränen in die Augen.
Und warum bist du da weggegangen? Ich habe eine Tücherbox da
stehen. Nein, ich bin da gar nicht weggegangen, sondern wir haben tatsächlich entschieden, dass sich die Produktion in Deutschland nicht lohnt. Das Produkt, was wir hergestellt haben, das waren Stanzwerkzeuge, die waren im Einkauf, dadurch, dass wir sie in den USA zukaufen mussten, als Rolling zu teuer. Und damit hast du den Markt in Europa nicht erreichen können. Und somit konnte es sich nicht rechnen und damit war das Geschäft hinfällig. Und somit habe ich dann oder durfte ich dann auch die Firma schließen. Also ich war dann auch noch der Abwickler. Das große Vertrauen dann auch wieder vom Unternehmen dort in den USA, die gesagt haben, okay, wickel mir bitte die ganze Firma ab und das, was übrig bleibt, schickst du mir rüber und das, was hier bleibt, ist okay und fertig. Also auch dort große Erfahrung gesammelt, inklusive dessen, dass du dann einer Belegschaft mitteilen musst, an einem Tag, in einer Minute, dass es vorbei ist.
Das ist bitter.
Puh.
Wie lange ist das jetzt her?
2016 war das gewesen. 15, glaube ich, haben wir zugemacht. 16 war dann das Ende.
Was hat das mit dir gemacht?
Es hat mich stärker gemacht.
Ja.
Das hört sich total blöd an, aber es ist so.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja. Ich habe da gesessen, ich habe tagelang darüber natürlich nachgedacht, wie mache ich das? Wie kündigst du auf einmal deiner ganzen Belegschaft? Und das war notwendig gewesen, um auch den Kündigungsfristen und der Norm zu entsprechen, den rechtlichen Sachen. Es ging nicht anders und ich dachte, es gab eine wirkliche, die Brigitte, ich darf auch den Vornamen nennen, die war schon kurz vorm Rentenalter und sie hat tatsächlich, und das war sehr unglücklich, ihren sehr bekannten Mann in Ostdeutschland auf einer Rennstrecke, der so verunfallt ist, dass er heute im Rollstuhl sitzt und nichts mehr weiß, den hat sie ein halbes Jahr vorher tatsächlich von dieser Strecke im Rettungswagen begleiten müssen ins Krankenhaus. Und der ist ja heute noch nicht ganz gesund, also er ist überhaupt nicht gesund, ja, und den pflegt sie heute noch. Und ich habe mir die Gedanken gemacht, wie bringst du das der Frau bei? Die wird das nie mehr bezahlen können. Die kann ihren armen Mann nicht bezahlen und so weiter und so fort. Und ich gebe ihr, ich stehe neben ihr, ich halte die Rede und ich stehe neben ihr. Und das Erste, was ich mache, ich lege die Hand auf ihre Schulter und sie war glücklich, dass es passiert ist. Und ich sage, Brigitte, wenn du irgendwas brauchst, ich helfe dir, gar kein Problem, ich mache alles. Und sie sagt, brauchst du nicht, Andreas, ich habe jetzt Zeit.
Ja, du hast ihr Zeit geschenkt, also die Firma hat ihr Zeit geschenkt.
Die Firma hat ihr Zeit geschenkt. Und vielleicht ist sie den Schritt nie gegangen, weil sie vielleicht zu loyal war. Oder sie hat gedacht, sie muss noch da sein. Aber tatsächlich habe ich ihr Zeit geschenkt. Also du kannst denken, wie du möchtest. Im Endeffekt kommt es vielleicht manchmal komplett anders, als du tatsächlich dir vorstellst.
Naja, das ist ja dann auch wieder das, was wir eben schon hatten. Es geht eine Tür zu und Optionen ergeben sich.
Ja.
Ja, und dann kommt es auf die Menschen selbst an, was sie mit diesen Optionen machen. Und in dem Fall wurde der guten Frau eine Entscheidung abgenommen. Ja. Und sie konnte sich dann halt um ihre andere Aufgabe kümmern.
Mhm. Ja. Ich muss aber noch eins hinzufügen, in dieser Zeit mit May zusammen, ich war jedes Jahr dreimal drüben, in den USA, in Minneapolis übrigens, wo es im Winter sehr kalt ist, minus 40 Grad. Und wir haben vorhin drüber gesprochen und du hast mich gefragt, Sandra, ob ich noch rauche. Ich habe dort aufgehört. Ich habe vor 20 Jahren dort aufgehört. Da war es minus 40 Grad und ich musste morgens vorm Hotel, hätte ich rauchen müssen, vorm Frühstück, weil das macht mir so als Raucher, damals zumindest. Und ich bin raus und ich habe die Zigarette nicht gespürt. Ich habe es nicht gemerkt, ich hab nichts gemerkt.
Vielleicht ist der Zigarettenrauch dann in Scheiben runtergefallen.
Ich habe keine Ahnung. Ich habe nach zwei Zügen die Zigarette ausgemacht und habe aufgehört zu rauchen. Irre. Ja. Also auch das ist wieder irgendeine Fügung, die mir das einfach nur gegeben hat. Aber im Grunde genommen wollte ich auf was anderes hinaus. Ich wusste zwar die Entscheidung, dass wir die Produktion schließen in Oberursel und Made auch zumacht, aber im Prinzip habe ich ja dort auch Freundschaften gehabt. Und ich dachte, okay, wie geht's weiter? Ganz wissen tue ich es nicht. Und einen September kommt der Präsident extra rübergeflogen und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Und er lädt mich ein zum Essen und wir sind immer Schnitzel essen gegangen. Die lieben Schnitzel, ja. So, und wir sind Schnitzel essen gegangen in Oberursel, in dem Brauhaus. Und wir sitzen gegenüber und dann sagt er irgendwann zu mir, ich habe auch was für dich, Andreas. Und dann sage ich, okay. Und reicht mir einen Umschlag rüber. Und ich habe an alles gedacht, nur an das nicht, was drin war. Und es war die Kündigung. Und das bei einem Restaurantessen.
Ja, würde ich jetzt sagen, das ist so ein bisschen amerikanisch dann, ne?
Das ist amerikanisch, aber nicht nur typisch amerikanisch. Ich kann dir sagen, das machen auch andere Kulturen.
Ja, kann ich bestätigen. Wow. Ja. Ja, aber das ist natürlich ein...
Aber das war hart. Ja. Das war hart.
Das glaube ich
dir. Da habe ich echt geschluckt. Und das hat auch der Kevin gemerkt gegenüber und... Er wusste gar nicht, was er sagen solle, weil es war vielleicht typisch amerikanisch, aber eben nicht typisch deutsch.
Und typisch deutsch war der Schnitzel. Ja.
Genau, typisch deutsch war der Schnitzel, aber sonst eben einfach nichts. Ja.
Ja, so. Hast jetzt irgendwie, ja, vielleicht.
Das war also eine interkulturelle Begegnung.
Das war eine interkulturelle Begegnung. Also seitdem schockt mich auch nichts mehr, das muss ich auch dazu sagen.
Ja gut, aber das geht ja dann immer irgendwie weiter, ne? Also wir nehmen ja schon irgendwie den Andreas Fritsch wahr als eine Person, die immer wie so ein, ja, wie so ein Duracell-Häschen, ne, immer weitermacht, immer auf der Suche nach der nächsten Chance und auf der Suche nach der nächsten Aufgabe. Ja, und wenn es keine Aufgaben gibt so drumherum, dann sucht er sich auch noch privat irgendwie Betätigungsfelder, die ihn dann auch in ganz neue Sphären führen. Ja, wir haben ja da auch noch eine Baustelle, weiß nicht, ob wir da jetzt gerade schon was zu sagen willst oder dann entsprechend später. Ja, aber irgendwas treibt dich ja an, ne? So eine innere Unruhe. Ja, ADHS, glaube ich, ist es nicht.
Nee, nein, das habe ich nicht. Also ADHS habe ich nicht, aber grundsätzlich hat mich immer die Neugier angetrieben und meine innere Vision. Irgendwann habe ich auch mal festgestellt, was ist denn eigentlich mein Ziel? Was möchte ich denn eigentlich? Wo will ich denn eigentlich hin? Und das hat mich tatsächlich mal ein Düsseldorfer Bekannter gefragt, mit dem ich, für den ich im Übrigen auch als Mentor unterwegs war. Der war Spezialist im Hiring, also praktisch im Menschen im Personal suchen, ja. Und der Kai hat mich dann irgendwann mal gefragt und wir haben tatsächlich das Ziel mal so ein bisschen rausgearbeitet. Und ich kann das auch gerne sagen, ich hatte immer den Wunsch gehabt, irgendwie innerlich mal 300 Mitarbeiter zu führen.
Wo kommt die Zahl her?
Ich kann dir das nicht sagen.
Also ich...
Es ist einfach...
Also keine 250, keine 400, nein, 300.
Es ist einfach 300. Das haben wir in irgendeiner Form mal rausgefunden, ja. Und ich hatte schon immer das Ziel, sehr, sehr viel Verantwortung zu haben. Und das habe ich irgendwie vielleicht auch an Menschen festgemacht und nicht an Umsatzzahlen oder an anderen Dingen oder an Euros oder auch an meinem eigenen Erfolg. Den sehe ich da gar nicht. Sondern ich sehe immer nur das, was ich eigentlich gerne machen möchte. Und das macht mich dann vielleicht auch erfolgreich.
Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, weil du hast ja nicht nur jetzt 300 Menschen so, sondern du hast auch 300 Familien, die hinten dran hängen. Ja, und in den Zeiten, in denen wir uns befinden, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass 300 Menschen oder 300 Erwerbstätige Geld nach Hause bringen, um ihre Familien zu versorgen, das macht was mit einem. Das macht einem manchmal Angst, das treibt einen um den Schlaf, oder bringt einen um den Schlaf, treibt einen nicht hinein. Aber es gibt aber auch Genugtuung. Also das ist meine Wahrnehmung, ja, dass es einem gut tut, zu sehen, dass man halt Verantwortung übernimmt, jemanden eine Arbeit gibt und er dafür sorgen kann, dass seiner Familie gut geht.
Solange es läuft.
Ja, ich würde sagen, also für mich gäbe es keine Genugtuung, wenn ich die 300 Menschen führen würde. Sondern ich glaube, ich bin auch auf der Suche nach einer gewissen Wertschätzung. Und diese Wertschätzung, die musst du in irgendeiner Form erhalten. Aber die bekommst du nicht mehr, wenn du 300 Menschen führst. Und das ist ein Riesenproblem. Eine Herausforderung für einen selbst. Das weißt du aber nicht, wenn du das irgendwann mal machen möchtest. Wir kommen vielleicht gleich zu dem nächsten oder zu der nächsten Herausforderung, die ich hatte, denn dort habe ich das gefunden, was mich auch irgendwo dann wertgeschätzt hat. Denn dich schätzt keiner wert, wenn du bei Med Geschäftsführer bist und hast dort die Firma neu organisiert, hast sie umstrukturiert, du hast die Kultur gewandelt, du hast die Firma umgezogen mit komplett den ganzen Maschinenpark, du hast gelernt, die Lean-Produktion anzuwenden und. Das gibt dir keine Wertschätzung, das gibt dir auch keine Genugtuung.
Dann nervst du eigentlich nur, der Typ, der nervt, der, ja. Der macht alles neu. Ja?
Kann sein, dass du vielleicht auch nervst, oftmals, ja. Aber grundsätzlich, es gibt dir keine die Wertschätzung. Es wird dir auch kein Präsident, also ein Kevin, der hat dir nicht auf die Schulter geklopft. Der hat dich höchstens gefragt, okay, warum stimmt die Zahl nicht? Genau. Ja. Du hast vielleicht die Erwartungen erfüllt oder nicht. Also es ist eine ganz andere Welt. So, und da musst du, da muss man die Denkensweise eben einfach ändern. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich sagen kann, man sucht eigentlich so ein bisschen an Wertschätzung. Das, was ihr gerade macht, und ich möchte das mal so unterstreichen, ihr habt mich gefragt, ob ich hier sitzen darf und über Bruchköbel und meinem Leben erzählen darf.
Ob du hier sitzen willst.
Ob ich will, Entschuldigung. Das ist für mich Wertschätzung.
Wow.
Ja, aber liegt aber auch ein Stück daran, dass du natürlich auch, sag ich mal, extrem große Fußstapfen hinterlässt. Ich habe da gesagt, ich habe dich ja verfolgt über viele Jahre und das ist halt in diesen Business-Plattformen, ja, wo sich da jeder so irgendwie so schön präsentiert, wie cool und wie toll er ist und so weiter. Ja. Da machen das ja viele, aber bei dir habe ich diese Nachhaltigkeit gesehen. Ne? Und ich erinnere mich noch an, ich glaube, ich war es auf einer Fete, wo wir mal zusammengesessen haben und da habe ich gesagt, Mann, Andi, wie kommst du denn jetzt auf das schmale Brett im hohen Alter hier dir nochmal so eine Firma ans Bein zu binden und zu sagen, ey, warum mache ich das jetzt nochmal? Ja, und eine Firma, wo man sagt, okay, bestimmt ganz, ganz tolle Menschen, ja, super Business und so weiter. Aber für jemanden, und wir sind ja fast ein Jahrgang, ja, wo man so denkt, so jetzt fängt noch mal an, so ein bisschen ruhiger zu werden, da sagt der Andi, nö, ich schalte dann noch mal irgendwie einen Gang runter und drücke das Gas durch und fange noch mal hier, will jetzt sagen von vorne an, aber mit den Erfahrungen deiner vielen, vielen Jahre, nochmal hier so eine Firma aufzuziehen und die, sage ich jetzt mal, auf links zu drehen und nach vorne zu bringen, das ist schon eine riesen Challenge.
Warum mir das jemand auf das Tablett gelegt hat, diese Firma kaufen zu dürfen oder heute zu führen oder als Unternehmer in Bruchköbel zu sitzen, kann ich euch nicht sagen.
Ja, ist dir die zugeflogen? Weil
es ein Geheimnis
ist. Die Tür ist einfach aufgegangen. Mhm. Und die war einfach da. Und das ist das, was ich manchmal auch eben sage. Das soll jetzt gar nicht geheim klingen oder irgendwas, sondern es ist was zu Ende gegangen und das war der vorhergehende Job. Es war die Corona-Zeit, die gekommen ist und dann ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Und das war die Tür, dort einzutreten, in die der Issigheim diese Firma sich anzuschauen, obwohl ich keine großen Interesse hatte, weil es ein Metallbauer war und ich keine Zäune bauen wollte. Und ich auf einmal eine Firma vorfinde, die nur Schlüsselprodukte für die verschiedensten Branchen herstellt, in einer immens hohen Qualität und ich sofort das Potenzial erkannt habe.
Musstest du dann gar nicht lange überlegen?
Ich musste nicht lange überlegen, wie ich das hinkriege. Überhaupt nicht. Meine Entscheidung hat festgestanden. Ich musste nur überlegen, wie kriege ich den Verkäufer dazu, dass es mir verkauft. Das habe ich überlegt. Aber am Anfang war da eher, ja, ich guck mir das mal an, wer will denn in Bruchköbel eigentlich eine Firma verkaufen? Den müsste ich ja noch mal kennen. Ich bin ja Bruchköbler. Das kann ja nicht sein, dass es da irgendein Schlosser gibt oder irgendwas, was ich nicht kenne. Geht nicht. Doch, geht. Und dann kommst du hinter ein Tor, wo vorne nur Stacheldraht ist, und dann denkst du, dahinter willst du ja nie sein. Aber der Stacheldraht, der muss sein. Krass. Also, irre Geschichte auch, ja. Aber vorweg passiert natürlich noch viel, viel mehr, was das dazu kommt oder warum es dazu kommt, überhaupt die Firma Annerstedt dann später tatsächlich zu kaufen. Oder die Firma Weil damals, kann man ja ruhig so sagen. Ich darf ja Werbung machen in Namen meiner Firma.
Unbedingt. Ich habe auch schon mindestens 3 Annerstedt mitgeschnitten, während wir uns hier unterhalten. Ja, ja. Also du lässt es dann auch mal immer so reinblumsen, was ja, vollkommen okay ist.
Ja.
Alles gut, Anni.
Ja, also vielleicht... Der Amerikaner war am Ende, ich erzähle jetzt einfach mal fertig, wenn es euch zwei recht ist. Der Amerikaner war dann am Ende, das war abgewickelt. Und wie gesagt, ich bin heute noch sehr, sehr vernetzt mit den amerikanischen Freunden. Und auf einmal gab es die Anfrage tatsächlich, ob ich nicht Interesse hätte, einen großen Recycler in Deutschland neu zu organisieren und zu strukturieren. Und dann sage ich, okay, Interesse habe ich immer, weil es geht mir eigentlich nicht darum, was für ein Produkt es ist, welche Technik es ist, sondern es geht mir nur darum, was kann ich bewegen, welche Potenziale hat das Ganze und was muss ich tun? Also das sind die 3 Fragen, die ich mir auch immer stelle. Und somit habe ich dann einen Franzosen kennengelernt, einen sehr, sehr netten Franzosen, ein super Manager, sage ich jetzt mal. Ich will in dem Falle sagen, nicht Leader, ich sage tatsächlich Manager, weil er auch so managt, mit einer sehr großen Verantwortung. Und somit haben wir das Gespräch geführt und dann sind wir dann nach dem zweiten Gespräch auch relativ schnell zusammengekommen. Und dann war ich halt Geschäftsführer für die komplette Gruppe in Deutschland in Verantwortung von 125 Millionen Euro und 220 Mitarbeiter.
Aber immer noch keine 300.
Aber immer noch keine 300, genau. Irre eigentlich.
Ja, die wie viele Tür ist denn das jetzt, bitteschön? Ne?
Die 5. dann, glaube ich.
Die 5. Tür, ja. Und es geht immer weiter und es wird immer größer und immer irgendwie spannender.
Es wird interessanter.
Naja. Und ich meine, das ist auch eine wahnsinnige Verantwortung. Ich meine, da geht es natürlich um, was weiß ich, betriebswirtschaftliche Auswertungen und was man da alles für Entscheidungen treffen muss, Wirtschaftlichkeitsrechnung, da muss man Businesspläne machen, da muss man ja alles Mögliche machen. Und
das habe ich gelernt.
Und das hast du gelernt.
Das hat mir der Amerikaner mitgegeben.
Ja, geil.
Der hat mir gezeigt, was ich machen muss. Und der hat mir das beigebracht.
Und du musst doch mit Banken verhandeln, lauter so ein unangenehmen
Kram. Ja, und bei Recycling verhandelst du mit Banken.
Ja.
Und zwar richtig. Da geht es nicht hier um 1.000 Euro oder um 100.000. Da geht es um Millionen. Es geht um Versicherungen, um Millionenbeträge.
Ja, auch die ganzen rechtlichen Grundlagen in dem Bereich.
Alles.
Das war ja dann für dich auch völliges Neuland.
Naja, man hat es ja vorher schon ein bisschen mitbekommen, man kriegt es ja auch im Kleineren mit, aber tatsächlich das Recyclinggeschäft ist nochmal ein ganz anderes. Mhm. Und dort fließen die Gelder eben auch ganz anders. Ja? Die Zahlungsweisen sind anders und dann berichtest du auch anders. Und wenn wir mal dazu kommen, rein bildlich betrachtet, ich habe also mit dem, glaube ich, 8 oder 9 reichsten Mann von Frankreich jeden Monat an einem Tisch gesessen und habe mit ihm gegessen, mit meinen anderen 8 französischen Kollegen, die Niederlassungen in Frankreich oder in Spanien geführt haben.
Wo du ja so exzellent Französisch sprichst.
Ich bin super im Französisch, aber nicht
zumindest
in der Sprache.
Zumindest gab es keine Konflikte.
Oh, das muss ich rausschneiden.
Ja, bitte das rausschneiden.
Da muss ich ja eine Markierung machen.
Ja,
bitte. Ich mach da einen Piepton drunter.
Ja, aber nein. Ich habe tatsächlich gelernt, etwas zu verstehen, aber eher das Business-Französisch als eben das Französisch selbst. Ich habe tatsächlich an dem Tisch gesessen, 3 Jahre lang, und der Chef, das habe ich dann auch rausgekriegt, irgendwann mal nach 4, 5 Monaten, also der Inhaber, der hat dann auch meistens die gleichen Geschichten erzählt. Also ob ich das gehört hätte auf Französisch oder auf Deutsch oder ich hätte es verstanden, das wäre dann auch egal gewesen. Das Schlimme daran war, dass eigentlich jeder immer wieder darüber gelacht hat. Das einzige Gute daran war, ich musste nicht lachen, ich habe es nicht verstanden.
So, also okay. Ich lachen, wenn die anderen lachen.
Genau, also ich konnte mich da auch schon ein bisschen rausreden dabei, ja.
Und hast Schnecken gegessen?
Und ich habe keine Schnecken gegessen. Tatsächlich, er hat immer sehr wenig mit Salz gegessen, meistens Fisch und immer viel Gemüse. Okay, jetzt bin ich kein Fischesser und kein Gemüseesser. Und in Frankreich, die Küche, die ist schon extra klasse. Und ich musste mich dann mit Fisch und Gemüse von dem Chef abgeben. Also, okay. Da hast du halt dann Schmerzensgeld bekommen dafür.
Naja, also ich esse das beides gern.
Nein, aber auch eine sehr tolle Zeit. Ich habe dort sehr, sehr viel gelernt, weil du natürlich auch anders berichten musst. Die Kulturen sind anders. Und es war eine sehr große Firma, die über 3 Milliarden Euro umgesetzt hat in der obersten Position. Da kommst du mit anderen Kulturen in Berührung. Und ich sage heute, auch die Franzosen können sehr viel, halt eben nur auf eine andere Art und Weise.
Ja, also ganz klarer Fall, wir sind da nicht alleine, die was können. Ganz im Gegenteil, wir kriegen gerade von anderen Nationen auch gezeigt, dass wir das eine oder andere vielleicht noch lernen können.
Wir sollten uns vielleicht mal was abgucken, das stimmt.
Vielleicht sollte man uns mal ein bisschen dann entsprechend neu orientieren. Wo sind wir jetzt denn chronologisch? Ist das dann kurz vor Corona oder?
Das ist eigentlich genau mein Projekt. Dort hat nach 4 Jahren und glaube ich 4 Monaten geendet.
Das war schon von vornherein befristet angelegt?
Es war angelegt, dass das Projekt zwischen 3 und 4 Jahre dauert. Man wusste aber nicht genau, wann man dann die Übergabe macht an den Controller. Dort gab es einen Controller und den wollten die unbedingt auch auf diesen Platz des Geschäftsführers setzen. Aber zuvor, und das ist eben das, musst du bestimmte Sachen eben organisieren oder strukturieren. Da gehören eben halt auch Trennungen dazu von Mitarbeitern oder eben halt auch Zusammenführen von Niederlassungen und im Übrigen auch oder auch Zukäufen von Firmen, was ich auch gemacht habe. Und all diese Sachen dazu, die dann eben, wie du gerade angesprochen hast, Sandra, natürlich auch vertragliche Positionen beinhalten. Und dort lernt man natürlich auch eine Menge Leute kennen. Und in dieser Zeit bin ich tatsächlich so einer Art Unternehmensgruppe beigetreten. In Köln und in Düsseldorf, heute sind es auch meine Freunde. Das sage ich ganz eindeutig. Es sind 4 Stück an der Zahl. Der eine ist Hersteller von Kühlgeräten oder eben Heizgeräten und ist damit Weltmarktführer. Der andere arbeitet als Chef des größten Studios in Deutschland. Ich bin sogar der Meinung, in Europa.
Was für ein Studio? Fernsehstudio?
M&M's sind es, also diese nicht M&M's, wie heißen die? MMG oder sowas ähnliches.
MGM,
genau.
Der Kumpel heißt auf jeden Fall Stefan.
Der heißt Stefan, genau. So ist es, ja. Und der Stefan führt die also heute. Also ich habe da eine Menge Leute kennengelernt und da erfährt man dann auch unter, ich sag's jetzt mal, das hört sich vielleicht ein bisschen abgehoben haben, da will ich aber gar nicht hin, sondern da erfährt man die gewisse Wertschätzung auch. Weil man unterhält sich dann auch mit denen auf gleicher Ebene, weil jeder hat das gleiche Problem oder die gleichen Herausforderungen man bearbeitet oder man unterhält sich über diese Probleme und man klopft sich auch gegenseitig auf die Schultern, was man insofern so als Unternehmer oder als Chef oder als Geschäftsführer eben nicht erlebt.
Ja, weil ihr da einfach wisst, wovon der andere spricht.
Genau, und weil er eben auch sagt, du hast es gut gemacht oder nicht. Denn ein Mitarbeiter wird das zu dir nicht sagen. Was wünschenswert wäre manchmal, was man ja umgekehrt auch macht, aber du wirst es halt eben eher seltener erleben.
Wenn jetzt dieser Podcast dann gesendet wird und Mitarbeiter von deinem Unternehmen hören sich das an und dann sagen die, boah, der Fritsch, der redet hier, in einer Tour redet er von Wertschätzung. Ja, ist das... sage ich jetzt mal, in deinen Leitlinien des Unternehmens entsprechend verankert?
Sehr.
Ja?
Ja.
Hast du da so ein Sheet, wo man morgens drauf guckt, das sind die Werte, nach denen wir handeln? Oder?
Nein, ich habe es tatsächlich auch erst wieder jetzt in der Zeit von Anastair nicht entwickelt. Das ist mir einfach eingefallen. Wir nennen es heute die 3 Vs. Und wir reden über Verlässlichkeit, über Vertrauen und über Verbindlichkeit. Das sind unsere drei Sachen, die uns zum Erfolg führen. Und das ist auch so. Das hat mich persönlich auch zum Erfolg geführt. Und wenn ich dann dazu noch die Wertschätzung jedem gegenüberbringe, also nicht nur dem Mitarbeiter, sondern jedem anderen auch, heute spricht man von Respekt oder anderen Sachen, dann wird es dich früher oder später zum Erfolg führen.
Wir müssen leider ein bisschen auf die Uhr gucken. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, es sind ja viele Punkte, die mich noch interessieren. Wir müssen nochmal zu deiner Tätigkeit am Gericht kommen. Ja, unbedingt. Ganz, ganz wichtig, was dich dahin geführt hat. Aber was würden der Andreas von heute zum einen dem jungen Ego sagen? Ja, und denkst du, dass so eine Geschichte, wie du sie geschrieben hast, in der Form heutzutage noch möglich wäre, wenn ein Andreas mit Anfang, Mitte 30 nochmal die gleichen Chancen kommt?
Ja, und ich würde auch heute nichts anderes machen. Ich würde auch nicht studieren gehen. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Es kann jeder den Weg gehen, den ich auch gemacht habe. Und ich habe sehr, sehr viele gute Sachen gemacht. Ich habe auch manche Sachen nicht gut gemacht. Das sind mit Sicherheit welche dabei. Aber ich bin mit dem, wie ich es gemacht habe und was ich machen durfte, man darf das ja immer nicht verkehrt verstehen, ich durfte das ja machen, damit bin ich sehr zufrieden, sehr zufrieden. Und im Übrigen, Thorsten, wenn du darauf zurückkommst, ich suche genau die, die nicht so sind wie ich, aber die das Potenzial haben, es vielleicht zu wollen.
Ja, definitiv. Ich glaube, nach diesen Talenten sucht jedes Unternehmen. Ja, und es ist auch schwieriger, glaube ich, diese Talente zu finden. Ja, und dann halt auch für so ein Unternehmen zu begeistern. Wie hast du es vorhin geschildert? Da war ein Stacheldrahtzaun und vorne stand irgendwie Blech oder Stahl rum. Und dann muss man auch erstmal jemanden, der irgendwie so fancy Dinge gerne haben möchte und irgendwas mit Marketing machen möchte, am liebsten den ganzen Tag. Ja.
Was mit Medien,
genau. Die muss man erstmal dazu bewegen, bei der Firma Annester, und das ist vielleicht jetzt auch nochmal ganz wichtig, wie zum Henkermann zu Annester kommt, aber zu dem Namen, ja. Da muss man den auch erstmal dazu begeistern, bei dir einzusteigen. Ja, und das ist, glaube ich, so das Talente akquirieren und dieses, ich meine, du redest von einem Big Picture eigentlich, ne? In der Unternehmensführung, was du vorhast, wie du agierst. Und das verstehen ja manchmal die Menschen gar nicht. Die gucken ja, was steht unten rechts im Gehaltscheck? Ja, gibt es eine Firmenware? Wenn ja, ist er runtergesetzt oder nicht? Gibt es ein dickes Handy? Oder die achten ja eigentlich vielleicht auch auf andere Dinge. Oder nehme ich das falsch wahr und du kannst mir ein ganz anderes Bild von den jungen Menschen von heute zeichnen?
Nee, du hast ja im Grunde genommen recht. Das machen ja die meisten. Also heute ist es ja auch so typisch, ne? Dass in vielen Firmen eben darauf geachtet wird. Aber ich finde das, für mich ist das eigentlich der dramatisch falsche Weg. Denn ich sage auch immer, ich verbringe meine meiste Zeit des Wachseins auf der Arbeit. Und wenn ich da keinen Spaß habe, Entschuldigung, dann sollte ich es bleiben lassen. Oder ich gehe woanders dahin. Oder ich versuche was anderes. Oder ich mache was anderes.
Ja, aber es scheint dir ja auch gelungen zu sein. Ich habe mir ja auch mehrfach euren Imagefilm angesehen, einfach auch um ein bisschen im Bilde zu sein, nachdem man sich ja auch ein paar Jahre nicht gesehen hat. Du hast ja doch ein recht junges Team.
Ja, zum einen und zum anderen.
Habt ihr die Alten alle versteckt im Film?
Nee, die waren da schon dabei, die sind doch schon dabei, die sehen vielleicht auch ein bisschen jünger aus. Kompliment an euch, ne, so nebenbei. nein, aber grundsätzlich haben wir ein Team, was jung ist und alt. Uns fehlt so ein bisschen die Mitte.
Der Mittelbau,
der fällt da so ein bisschen weg, ja. Also wir haben junge, talentierte Leute bei uns oder Mitarbeiter bei uns. Ich fördere die auch. Und gleichzeitig denke ich aber auch an unsere älteren Mitarbeiter, also sprich an denen, die unglaublich viel Erfahrung haben. Denn das ist ja wichtig auch für jedes Unternehmen. Auch die kriegen ihre Wertschätzung von mir, wie jeder andere auch. Und im Moment funktioniert es sehr gut. Wir müssen da noch ein paar Dinge noch machen, aber grundsätzlich geht es sehr, sehr viel, und da komme ich zurück auf dein Thema, Thorsten, nicht nur über den Gehaltscheck. Bevor sich heute ein Mitarbeiter entscheidet, irgendwo zu gehen oder hinzuwechseln, ist es sehr, sehr schwer für ihn. Er muss erst mal aus seinem Wohlfühlzirkel austreten. Und dann muss er erst was finden, wo er auch vielleicht von begeistert ist. Und vielleicht ist er das ja, wenn er irgendeine Vision sieht. Oder wenn eine Persönlichkeit gegenüber von ihm steht und erzählt ihm eine Geschichte.
Naja, also ich glaube, Menschen haben gerne Lieder um sich herum, die ihnen den Weg zeigen und die für das Big Picture oder für die Strategie oder für die Vision stehen. Und wenn das fehlt, dann gibt es sehr schnell eine Unzufriedenheit. Ne? Und da du ja alles anders da machst, ne, sind die vielleicht auch ganz froh, dass sie den Andi haben. So, wie komme ich denn jetzt? Ich möchte gern wissen, wie kommst du zu Andersdorf? Also ich habe das ja auch gelesen, Andersdorf. Und man sitzt dann da im Netz und guckt da drauf, Geschäftsführer Andreas Fritsch, Andersdorf.
A-N.
Nee, aber nicht dann so, wie wird das ausgesprochen? An Easter? An Andersdorf? I don't know, I don't care about it. Und dann irgendwann mal so, keine Ahnung, eine halbe Stunde später habe ich auf dem Ding rumgekaut. Er meint Andersdorf. Er meint es hessisch. Ja, wir machen Dinge anders. Wie zum Henker bist du denn auf den Namen gekommen?
Das hat viel mit der Gruppe in Düsseldorf und Köln zu tun, mit denen ich zusammen bin. Und die wussten natürlich von meinem Vorhaben, die Firma in Niedersachsen zu übernehmen. Die haben mich auch da alle nochmal unterstützt und haben gesagt, okay, mach das doch. Mensch, das wäre genau das Richtige. Du kannst es für dich selbst machen, was du für andere immer gemacht hast. Und somit ist es entstanden. Und wir haben aber von vornherein gewusst, dass wir den Namen eben ändern müssen von der Firma, weil er nicht mehr dem Produkt entspricht, was wir letztendlich auch herstellen. Und somit war es einfach zu sagen, wir finden einen anderen Namen. Also wir wollen einen finden, aber einen anderen Namen zu finden ist dann eben nicht so einfach.
Okay, da war Alkohol im Spiel, oder?
Ein Bier. Nur eins, weil wir waren ziemlich schnell. Und es war auch relativ einfach. Wir haben uns getroffen und wollten uns tatsächlich über diesen Namen unterhalten und einfach mal austauschen, wer so welche Ideen hat. Und wir sitzen zu sechs oder zu siebt an einem Tisch, im Übrigen in Mallorca an einem Strand. Man soll das aber bitte nicht so ernst nehmen. Wir sind schon im gesetzten Alter. Da gab es nicht so viel Bier, also es war das erste Bier. Und
also habt nicht mit Schlangenstrohhalm aus
dem Nein, wir haben keinen Sangria getrunken und so weiter und so fort.
Würde ich jetzt auch so erzählen, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre.
Nein, aber wir haben schon gesagt, dass wenn ich irgendwann die Geschichte des Namens, der Namensfindung erzähle, und wenn das dann vorkommt, dann hat jeder die Vorstellung, was dann passiert, wenn man in Mallorca ist. Also da kannst du nur so einen Namen finden. Aber tatsächlich war es so, wir haben alle mal sehr seriöse Namen auf den Tisch gelegt. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich tatsächlich meine Familie mit erwähne, meine Tochter, die Ann-Kathrin, oder den Finn mit reinnehme. Die Aria, meine Enkelin, ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht geboren gewesen. Oder eben den Fritsch irgendwie mit reinbringe oder was. Aber das hat mir alles nicht gefallen. Ich will keine Namen haben. Ich wollte das Produkt bezogen oder eben in irgendeiner Form außergewöhnlich. Und was ich immer erzählt habe in meiner Zeit, auch der Gruppe, in meiner Zeit, wo ich für der Richeburg, Made und für die Schweizer und für andere gearbeitet habe, ich musste mich immer sehr anstrengen zu sprechen. Weil eigentlich babble ich ja hessisch und ich liebe es, hessisch zu babbeln.
Ja, du sprichst aber ein unglaubliches Hochdeutsch mittlerweile. Das ist mir schon im Vorgespräch aufgefallen.
Genau, und ich versuche mich...
Das ist
und
anders
ich,
in der Erinnerung.
Genau, ich merke das auch, dass ich manchmal genau in diese Schiene eben reinrutsche. Ja?
Heimat.
Aber ich möchte eigentlich hessisch babbeln. Ich babbel auch so in der Firma und ich babbel auch so mit unserem Einkäufern, also im Vertrieb und so weiter. Aber grundsätzlich hat es auch einer erkannt, und das war der Stefan, der letztendlich auch für die Medienbranche arbeitet, und der hat gesagt, Mensch, ich habe eigentlich den Namen und das kann eigentlich nicht anders sein, also Annester, ne? Weil du erwähnst so oft das Wort Annester, du benutzt es in deinen Sätzen so oft.
Ja, Authentizität. Authentizität.
Genau. Und somit sind wir dann tatsächlich bei diesem Wort stehen geblieben und alle fanden es gut.
Das ist auch toll.
Das ist aber auch wie ein roter Faden über das ganze Gespräch, wo ich sage, dass du wahnsinnig authentisch bist in all dem, was du sagst, wie du handelst, wie du agierst. Da ist nichts gestellt, da ist irgendwie nichts irgendwie gekünstelt. Und das führt mich jetzt noch zu einer der letzten Fragen, glaube ich. Also, denn du hast noch was, was du gerne loswerden möchtest, was du noch gerne erzählen möchtest, den Hörern da draußen. Wenn du einen 25-Stunden-Tag hast, von einem Projekt in das nächste rein, Familie, ab und zu gehst du laufen, ab und zu schaust du in der alten Firma von deinem Vater vorbei, gehst aufs Laufband, triffst Freunde, ja, lebst. Wie kommt man dann auf, wie kommt man dann in die Rolle des Schöffen noch rein? Also du arbeitest ja dann auch noch am Gericht. Wie packst du das dann noch in deinen Tag rein? Und warum? Und was erlebt man da? Also wenn du uns da noch mal kurz mitnehmen könntest.
Und wie kommt man dazu? Bewirbt man sich da oder wird man berufen?
Nein, tatsächlich kannst du dich dort bewerben oder du wirst auch berufen. Ne? Also ich habe mich auf diese Stelle, also nicht auf die Stelle, sondern auf dieses Ehrenamt. Das ist im Übrigen auch das höchste Ehrenamt, was man begleiten kann in ganz Deutschland. Also wenn du ehrenamtlicher Richter bist.
Also du bist nicht nur König, du hast auch noch den Meister draufgesetzt, sondern du bist auch noch im höchsten Ehrenamt, also ja. Quasi kurz unter dem Bundespräsidenten.
Ja, wenn man das so nimmt, ja.
Und das in unserem Studio,
ja, Thorsten. Genau, ich warte also nur drauf, bis sie mir das Bundesverdienstkreuz geben.
Deswegen hast du also den ganzen Kaviar
eingestellt. Wird es aber nie geben. Nein, tatsächlich sagt man das so. Du kriegst auch eine Urkunde dann vom Land Hessen, ne? Und da steht das auch alles drauf. Und du bist auch vereidigt und so weiter und so fort. Der Grund dafür ist ein einfacher. Also es gibt zwei Gründe. Einfache Gründe. Zum einen, ich war und bin neugierig. Das habt ihr beide ja schon festgestellt. Ich wechsle immer mal, weil manchmal es mir vielleicht auch zu langweilig wird. Aber grundsätzlich ist es die Neugierde, was passiert denn auf der anderen Seite? Denn durch meine Verantwortung, die ich hatte, hatte ich sehr oft auf der anderen Seite gesessen und habe gesehen, wie Richter oder Schöffen dann auch entschieden haben. Und ich wollte wissen, warum entscheiden die denn so? Wieso machen die das und was passiert denn da im Hintergrund? Mit der Zeit bekommst du das auch mit und man tauscht sich auch aus und man weiß auch ganz genau, welcher Richter an welchem Gericht was für Charaktere hat. Das möchte ich mal so beschreiben. Ja? Also der eine, der urteilt etwas härter, der andere ist etwas weicher, der eine möchte gerne mehr in diese Fragerichtung gehen, der andere fragt gerne, das weiß man. Ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Aber trotzdem, ich wollte das wissen und habe mich da auf dieses Ehrenamt beworben und bin dann auch angenommen worden und gehe jedes Jahr viermal tatsächlich zu Gericht.
Und bist du dann nur bei der Hauptverhandlung dabei?
Oder? Nein, das ist unterschiedlich tatsächlich. Also manchmal ist man erst in dem zweiten ich sag mal, Gerichtstermin dabei oder in dem dritten, wo dann das Urteil auch gesprochen wird. Also das ist unterschiedlich.
Und ich habe noch eine Frage. Sind das dann ausschließlich Arbeitsrecht?
Ja, ich bin okay. Auf dem Amtsgericht, also auf dem Arbeitsgericht in Offenbach.
Okay.
Ja. Ich habe mich allerdings auch noch beworben hier fürs Amtsgericht, also fürs Landgericht Hanau. Mhm. Da wirst du aber nur berufen einmal in vier Jahren.
Okay.
Das kann also sein, wenn da irgendwas Schlimmes passiert, dass du da vielleicht als Schöffe, deswegen bin ich auch kein Schöffe, sondern Schöffe bist du nur auf dem Landgericht dann oder auf einem Amtsgericht, wenn es da überhaupt einen gibt, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber grundsätzlich bin ich nur ehrenamtlicher Richter, also in Anführungsstriche nur. Ja? Das ist etwas anders. Genau. Aber es macht unglaublich viel Spaß, auch mit der Richterin zusammenzuarbeiten. Und im Prinzip, wenn tatsächlich jemand vor dem Arbeitsgericht steht, dann können die zwei ehrenamtlichen Richter tatsächlich den Richter überstimmen und ein anderes Urteil verlangen als das, was der Richter eigentlich möchte.
Das ist interessant.
Okay. Das ist spannend. Und wie oft ist das in deiner... Wie oft ist das schon vorgekommen? Wahrscheinlich noch gar nicht, oder?
Also es gibt oftmals immer eine 3-0 Abstimmung, aber ich hatte schon einmal, dass es eine 2-1 Abstimmung gab und dann hat die Richterin und ich, wir haben für ein Urteil gesprochen und dann gab es noch einen ehrenamtlichen Richter und so ist es beim Arbeitsgericht. Eine Seite von der unternehmerischen Seite und eine Seite von der Mitarbeiterseite, also alles, was Gewerkschaften und so betrifft. Und das ist dann ein Mix. Und wir hatten das 2-1 Urteil zu dem. Und haben dann das Urteil gesprochen, ja.
Und da stelle ich mir vor, da hast du so ein kleines Hämmerchen und dann.
Ich nicht. Und sie auch nicht.
Sie auch nicht.
Nein, sie hat auch kein Hämmerchen.
Ah, ich bin so naiv.
Ja, nein. Aber es macht Spaß
trotzdem. Ein Talar hast du auch nicht.
Bitte?
Ein Talar hast du auch nicht.
Was meinst du mit? Ah, nein, den Umhang habe ich auch nicht. Mir ist aber allerdings tatsächlich bei dem ersten Termin, was ich hatte, ich wurde vereidigt, auch eine ganz lustige Geschichte passiert. ich möchte gar nicht ausschweifen werden, was gesagt wurde, aber die Geschäftsführerin, die geklagt hatte gegen ihre Mitarbeiter, hatte tatsächlich einen offiziellen Brief geschrieben, den ich so nie geschrieben hätte. Und ich glaube, den hätten wir nicht nur ein Geschäftsführer nicht geschrieben, sondern wirklich einer, der gar keine Ahnung hat, hätte so einen Brief an einen Mitarbeiter nicht geschrieben. Und sie hat ihn aber geschrieben, der wurde vorgelesen vor Gericht. Und ich habe dort grinsend gesessen und gelacht.
Das war weit vor ChatGPT.
Und ich musste mich so zusammenreißen, dass ich wirklich, also ich meine, da musst du dann da sitzen und musst das Pokerface aufziehen, weil du darfst ja nichts sagen.
Ja.
Und du darfst auch nichts machen.
Kein Job für mich.
Und genau. Und so, genau. Das ist das, das. Also da lernst du wirklich, dein Gesicht nicht zu verziehen. Und zum Schluss, nach der Verhandlung, sind tatsächlich beide Parteien eben, haben den Saal verlassen. Und dann sagt die Richterin nur zu mir, Herr Fritsch, Sie sollten vielleicht sich ein bisschen zusammennehmen können, weil das ist immer nicht angebracht, wenn Sie hier irgendwelche Signale in die Runde geben. So. Also das ist dann wiederum schwer.
Ja.
Ja.
Das verstehe ich.
Ja, aber das macht auch unglaublich viel Spaß, ja.
Jo, lieber Andi, ich glaube, wir sind am Ende, gell?
Ich glaube, wir haben
Schluss, alles?
Irgendwann den Andi ein zweites Mal anzuladen.
Definitiv. Ja,
also nach seinem nächsten Marathon, da kommen wir dann zwei drauf zu sprechen.
Ja, ich glaube, unabhängig davon nochmal, ich finde es sehr wertschätzend und nicht nur wertschätzend, sondern mich hat es unglaublich gefreut, dass ihr zwei mich eingeladen habt, dass ihr Interesse habt an dem, was ich gemacht habe, was ich tue, was auch mit Bruchköbel in Verbindung steht, ganz selbstverständlich und natürlich. Hat mich sehr gefreut und gerne auch ein zweites Mal. Ich glaube, die etwas amüsierenderen Geschichten oder die komischen Geschichten, die habe ich noch gar nicht erzählt und da gibt es eine ganze Menge.
Das glaube ich wohl. Also so wie du rumgekommen bist im Leben, ja, in der Welt, ja, da wird es eine ganze Menge lustige Geschichten zu erzählen geben. Aber am Ende des Tages war wirklich der Antreiber dein Selbstverständnis für Verantwortung. Mhm. Ja, und was du für eine Rolle spielst in einer Phase, wo sich viele Menschen wegducken, wo kaum noch jemand Verantwortung übernehmen will, wo ein bisschen Selbstoptimierung angesagt ist hier und da, gehst du raus und hast hier für Arbeitsplätze gesorgt, ja, in Bruchköbel, oder sorgst weiterhin für Arbeitsplätze. Und wie viele Mitarbeiter sind im Augenblick bei dir?
Im Moment sind wir 19.
19, das heißt also, wenn wir an die 300 denken, ne?
Ja, dann ist das ist Ziel noch nicht erreicht.
Ist das Ziel noch nicht erreicht. Aber
langer Weg.
Ein langer Weg, aber das ist ja, die Leute, die zum Mars wollten, die fangen auch mit dem Mond an. Ne? Ja. Und erstmal müssen sie irgendwie zur Station kommen und so weiter und so fort. Also von daher, das ist ein Weg. Und dass du jetzt aber 19 Menschen hier in Lohn und Brot hast und dafür sorgst, dass der Wirtschaftsstandort Bruchköbel wächst und gedeiht, das ist aller Ehren wert. Plus die vielen, vielen anderen Dinge, wo du auch schon Verantwortung übernommen hast, ob das im Fußball war oder in deinen vorangegangenen Firmen, ja, und jetzt als Schöffe. Also du zeigst schon Kante, wie man so schön sagt, ne? Und das finde ich absolut fantastisch. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, ja, das müssen wir machen. Aber gab es keine zwei Meinungen, ja, Sandra?
Oder? Nein.
Dankeschön, Sandra.
Es war mir ein Vergnügen.
Dankeschön, Thorsten.
Ja, sehr, sehr gerne. Also, dann bis auch zum nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir erstmal ins kalte Buffet, oder?
Was, ja.
Wir Lachshäppchen und kleine Schnitzelchen. Ja, und dann machen wir jetzt mal
ein kaltes Buffet. Die Caterer laufen sich schon warm.
Ja, alles klar. Also, vielen Dank, Andreas. Bleib gesund und uns wohlgesonnen. Ja? Bleib fröhlich.
Danke.
Lass dich nicht ärgern. Ja? Ciao, ciao.
Ja, das war sehr interessant. Ich bin jetzt erstmal Pappsatz von Haxe to go vom Flying Buffet und den Schnitzeln mit Kaviar und Lachs.
Die backen noch voll.
Ja, ich sehe dich kauen, André. Ja. Andreas, sage ich schon, Thorsten.
Der ist schon durch die Tür jetzt.
Der ist schon durch die Tür.
Ja, wow. Na, eine Mordsgeschichte.
Ja, eine Geschichte, viele Geschichten.
Viele Geschichten, ne? Und wenn man den Andreas so privat kennt, ne, ohne so die ganzen Geschichten, die er in seinem Leben so erlebt und was er so alles mitgenommen hat, dann kann man sich das gar nicht so vorstellen, wo der überall rumgeturnt ist. Ne?
Ja, das zeigt mal wieder, dass wir einen guten Griff hatten. Ne?
Jetzt freue ich mich auf die nächsten Gesprächspartner. Die
und kommen. Wir wissen auch, wer es ist. Ihr da draußen noch nicht. Bleibt dran.
Also, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt oder wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt und freuen uns über ein Like, über einen Daumen hoch, über eine positive Rückmeldung. Und wenn ihr was Negatives zu sagen habt, behalt es für euch.
Oder sagt es freundlich und konstruktive Kritik kann ja auch immer mal ganz gut sein. Ja. Ich freue mich drauf. Wir freuen uns drauf. Bis bald.
Bis bald. Macht's gut. Tschüss.